Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast-Beitrag zu meinem neuen Buch Hit the Stage. Der Dirk, Punkrock-Sekretär, hatte mir vor ein paar, ich glaube schon Monaten geschrieben, dass dort ein Hörbuch viel einfacher wäre, als alles zu lesen. Ja, Hörbuch mache ich nicht draus, aber ich nutze jetzt einfach mal dieses Format, um ein bisschen was über die Entstehung des Buches zu erzählen. Ich erzähle ein bisschen über mich und über mein Selbstverständnis als Mensch, der Bücher rausbringt, der Fotos auf Konzerten macht und solche Dinge. Vielleicht mache ich mal so eine Warnung rein. Achtung, jetzt geht es über mich, dann könnt ihr wieder wegschalten, wenn es euch nicht interessiert. Naja, wenn es jetzt mehr als 3 Leute hören, bin ich auch überrascht. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht interessiert es ja ein paar Personen. Und ich fange mal an. Das Buch ist jetzt im Dezember erschienen. Ich persönlich bin sehr zufrieden damit, habe eigentlich nichts daran auszusetzen. Mir gefällt die Bandauswahl sehr und mir gefällt auch das Ganze drumherum. Mir gefällt es, dass ich 4 verschiedene Ausgaben machen konnte. Mir gefällt, dass ich so ein bisschen damit auch coole Projekte unterstützen konnte, wie Sea-Watch und 2 Clubs wie das SO36 und des Monkeys in Hamburg. Das sind Sachen, die einem irgendwie auch wichtig sind. Und wenn ich hier ein Buch mache, das ja essentiell nur von den Künstlern lebt, dann kann man damit ja auch ein bisschen was zurückgeben. Meine erste Idee damals wäre gewesen, dass man den Bands, die halt auf dem Cover sind, auch quasi finanziell, dass man die finanziell beteiligt. Das haben die aber alle direkt abgelehnt und gesagt, dass sie das lieber spenden wollen. Das finde ich umso cooler von denen. Ja, und so liegt jetzt vor mir die Discharge-Version, welche wohl auch die, ich sag jetzt mal, reguläre Version ist. Ich fange mit einem ganz beschissenen Ding an. Kumpel, der nicht mehr da ist, dem habe ich das Buch gewidmet, dem Kuvel. Ein Mensch, den ich wirklich wahnsinnig oft auf Konzerten getroffen habe. Und ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen. Leider ist das jetzt nicht mehr so. Ich bin darüber sehr traurig. Und ich habe lange überlegt, ob ich ihm das Buch widmen soll. Wir haben uns vor, ich glaube, 3-4 Jahren mal bei einem Terrorgruppe-Konzert getroffen und haben uns über alte Terrorgruppe-Konzerte in Münster ausgetauscht. Und das ging immer so weiter. Und wir merkten konstant, dass wir eigentlich immer auf denselben Konzerten waren. Und ich weiß nicht genau, ab wann wir Kontakt hatten. Das ist nicht mehr nachzuvollziehen. Aber wir waren eigentlich irgendwie immer auf den selben Veranstaltungen und haben uns dann vielleicht auch nur für eine Zeit verpasst. Das kann ich nicht sagen, aber umso mehr passt der Satz halt, dich habe ich immer auf Konzerten getroffen, denn da waren wirklich eine Menge Sachen, die schon, Anfang der 90er in Münster passierten, an die wir uns beide noch erinnern konnten. Das war ein schöner Moment damals. Schade, dass es den so nicht mehr geben wird. Ja, wie ist das Buch entstanden? Ich habe 2018 mein Buch More Than Fashion veröffentlicht. Das war ja mein zweites Buch. In More Than Fashion ging es um Kutten, Punk-Kutten. Und 2016, davor mein erstes Buch, hieß Yesterday's Kids. Und da ging es ja um die Veteranen der deutschen Punk-Szene. Nicht um alle, aber immerhin 77. Und damals, nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, habe ich mit dem Verlag über neue Ideen gesprochen. Und hatte halt auch diese Idee mal des Konzertfotobuches, weil das halt auch mit mein größtes Hobby ist, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich sowas gerne machen wollte, einfach für mich. Das war mir einfach wichtig. Der Verlag hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich kein zweites Buch, das ist eher ein drittes Buch, wenn man schon 2 veröffentlicht hat. Ja, und dann haben wir gemeinsam More Than Fashion umgesetzt und so war es dann nach dem zweiten Buch, dass ich diese Idee nochmal präsentiert habe und der Verlag dann sagte, ja, super, dann machen wir das jetzt. Und der Verlag hat da zu seinem Wort gestanden, auch in der Pandemie. Das war sicherlich jetzt auch keine so ganz einfache Entscheidung, so ein Buch in der Größe zu drucken, denn das sind schon ziemlich heftige Kosten, die entstehen und dafür bin ich dem Verlag sehr dankbar für das Vertrauen und ich hoffe so ein bisschen, dass durch die Verkäufe des Buches auch wieder Geld zurückkommt, mit dem neue, coole Bücher veröffentlicht werden können, mit dem die Stiftung Respekt unterstützt werden kann und mit dem vielleicht ich ja auch mal ein viertes Buch machen kann. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob es das geben wird, weil momentan auch alles stillsteht und ich mich schon sehr zwingen musste, überhaupt das dritte Buch fertig zu machen. Aber wenn man das mal gemacht hat und dann so ein fertiges Produkt in den Händen hält, ich denke, das können alle Menschen sagen, die mal ein Musikalbum veröffentlicht hat oder die etwas erschaffen haben. Und wenn das eine Zeit gedauert hat, das fertige Produkt ist dann was unglaublich Besonderes und das hört eigentlich auch nicht auf. Also für mich, klar, war das erste Buch was Besonderes, aber auch jetzt stehe ich immer noch ganz ungeduldig an dem Tag, an dem die Bücher ankommen sollen, vor der Tür, scharre mit den Hufen und hoffe, hoffentlich ist es wirklich soweit, hoffentlich kommt es wirklich. Und ja, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Dann ist natürlich in dem Moment, in dem man das Paket öffnet, ist so eine gewisse Unruhe da, weil was ist jetzt, wenn man auf Seite 1 direkt den größten Scheiß gebaut hat und eigentlich quasi sich dann sofort schlecht fühlt? Das ist mir bis jetzt zum Glück bei noch keinem Buch passiert, meiner Meinung nach. Andere Meinung muss ich akzeptieren. Und so stehe ich jetzt hier 2 Monate ungefähr nach der Veröffentlichung, 3 Monate nach der Veröffentlichung. Freue mich immer noch und erzähl mal ein bisschen drumherum. Also am Anfang jetzt mal zu meinem Verständnis von Konzertfotografie und zu meinem Verständnis davon, was dieses Buch bedeutet für mich. Für alle anderen kann ich es nicht sagen. Konzertfotografie. Angefangen habe ich damit 2011 und wenn ich mich recht entsinne, war das erste Konzert ein Konzert von den Wreckings, einer Psychobilly-Band aus Münster. Ich bin einfach mal hingegangen, hatte mir gerade eine digitale Kamera gekauft, habe ein paar Fotos gemacht, habe gemerkt, dass mir das viel Spaß gemacht hat und dass die Fotos auch okay waren. Ich habe sie irgendwann mal, glaube ich, auch bei Facebook gepostet und bei Instagram, so, ha, das erste Konzert. Das war wirklich okay und dann habe ich einfach weitergemacht und hatte das Glück, dass ich dann zum Beispiel Dritte Wahl mich mal eingeladen haben, mich mitgenommen haben oder andere Bands und ich mich so ein bisschen einfach da reingefuchst habe. Ich glaube jetzt nicht, dass ich der talentierteste Konzertfotograf der Welt bin, bei weitem nicht. Ich glaube aber schon, dass die Bilder Leute, die so ein ähnliches Ästhetikverständnis wie ich haben, ansprechen. Und ich glaube, dass ich oft das, also für mich so das transportieren kann, was ich auf der Bühne sehe. Aber das ist halt was anderes. Jeder achtet auf was anderes. Das merkt man ganz klar, wenn man sich Bands anguckt oder wenn ich mit befreundeten Fotografen auf Konzerten bin. Und dann gucke ich mir danach die Bilder von denen an oder auch von Fotografinnen. Dann erlebe ich ganz oft, dass die an ja vielleicht sogar an markanten Momenten, die mir total in Gedächtnis geblieben sind, auf was ganz anderes geachtet haben. Und das ist eigentlich spannend. Prinzipiell muss ich aber sagen, das ist mit das Wichtigste, was ich eigentlich allen Konzertfotografen gerne mitgeben möchte, ist, dass der Konzertfotograf bei einem Konzert mit Abstand die unwichtigste Person ist. Eigentlich braucht uns keiner. Und ein bisschen sollte man diese Position auch so wahrnehmen. Das heißt, also mein Ziel ist es eigentlich, dass ich bei Konzerten nicht zu sehen bin. Das ist wegen meiner Größe und Breite ein bisschen schwierig, aber der Gedanke ist da, dass man halt nicht auf der Bühne konstant neben den Leuten steht, dass man nicht vorne, wo die Leute eigentlich tanzen wollen, wo die Spaß haben wollen, ist, sondern dass man irgendwo an der Seite ist und im Zweifel auch niemandem einen Platz wegnimmt und auch nicht vor irgendjemandem steht, der dann nichts mehr sieht. Das ist der Grundgedanke und es ist auch der Grundgedanke, dass nicht irgendwie, dass man, wenn es dann mal bei einem Konzert einen Graben gibt, konstant da vorne rumrennt und den Leuten die Sicht nimmt. So, man muss irgendwie einen Weg finden, halt Fotos zu machen, ohne dass alle Leute am Ende sagen, boah, der Typ stand immer im Weg oder der nervte einfach. Das ist mein Ansatz dabei. Ob mir das immer gelingt, kann ich nicht sagen. Könnt ihr mir sagen, schreibt mir, letztes Mal bist du mir da und da auf den Sack gegangen. Wobei, das letzte Mal, dass ich Fotos auf einem Konzert gemacht habe, war am 8.2.2020 bei TV Smith im Wild at Heart in Berlin. Das ist schon ein bisschen länger her. Wenn sich jetzt von euch einer noch daran erinnern kann und sagt, stimmt, das war der Hackemack, der mir da immer im Weg stand, schreibt mich an, ich schicke euch ein Entschuldigungsgeschenk vorbei. So, das einmal gesagt, habe ich mich trotzdem auf eine Menge Konzerte begeben und eine Menge Fotos gemacht. Aber nicht nur in den 2 Jahren seit dem Erscheinen von More Than Fashion. Man könnte so ein bisschen sagen, dass Hit the Stage eine kleine Werkschau ist. Aber wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und es sind ja, wie gesagt, auch nur die Bands, die im Buch oder in dem Projekt teilnehmen wollten. Es gibt auch eine Menge Bands, die ich oft fotografiert habe, die dann kein Interesse daran hatten und die ich dann deswegen rauslassen musste. Nichtsdestotrotz ist zum Beispiel TV Smith, ist, glaube ich, der, den ich mit am allerersten auch mit fotografiert habe von allen im Buch. Das war dann Anfang 2012 in Dortmund und er ist der Letzte. Einmal hat TV Smith mit den Bored Teenagers gespielt. Das war ganz hervorragend. Da haben sie halt hauptsächlich Edwards-Songs gespielt. Und dann einmal alleine im Wild at Heart, wo ich wirklich sagen muss, dass dieses Akustik-Ding, wenn es im richtigen Laden ist und unter den richtigen Umständen stattfindet, schon immense Power entwickeln kann. Nicht bei jedem, das funktioniert nicht bei jedem Sänger so, aber TV Smith hat das schon ziemlich drauf, dass wenn er schnelle Stücke spielt, dass man dann gar nicht so unbedingt ein Schlagzeug und einen Bass vermisst. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll im Wild at Heart. Und viele andere Bands sind dann, also TV Smith war immer schon für mich ein ganz besonderer Künstler, ein besonderer Musiker, der war für mich dabei, den habe ich angeschrieben, er hat gesagt, okay, das kann ich mir vorstellen, fertig. Bei anderen Bands, die sind eher so reingerutscht durch Zufall oder es sind halt so All-Time-Favorites, zum Beispiel Core ist für mich so eine Band, die ich über alles liebe, an die ich auch nicht rankommen lasse, genauso halt Friedemann, klar, als Sänger von Core. Rantanplan, da gilt für mich das Gleiche. Rantanplan habe ich schon wahnsinnig oft fotografiert und auch wahnsinnig oft schon gesehen. Ich hatte das große Glück, einfach etwas eher geboren zu sein als manch andere und die Band noch auf ihre ersten Touren zu sehen in den 90ern. Man war das, glaube ich, 94, 95. Und das waren alles immer richtig gute Konzerte. Und normalerweise gehöre ich zu den Menschen, die die meisten Bands nicht länger als eine 45 Minuten sehen wollen. Es passiert ganz oft, dass ich dann rausgehe, weil ich sage, jetzt kommt auch nichts Spannendes mehr. Es sei denn, man wartet jetzt noch auf ein spezielles Lied. Bei Rantanplan ist das wirklich nicht so. Rantanplan kann ich mir 2 Stunden am Stück anhören und es wird nicht langweilig. Und ich würde dann die nächste halbe Stunde Zugabe noch abwarten. Das habe ich wirklich nicht bei vielen, aber bei Rantanplan ist das ganz klar. So ganz hervorragende Band, super Leute und da hängt mein Herz schon so lange dran. Das wird auch so bleiben. Das sind aber die Bands, die so, mit denen ich vielleicht auch immer schon Kontakt hatte, sind meist dann eher so die kleineren Bands halt, ne, mit denen man den wirklich persönlichen Kontakt hat. Das ist dann im Zweifel, ja, C4Service, die aus Münster kommen, die man persönlich kennt, die einfach ganz, ganz feine Leute sind und einfach eine wirklich, wirklich gute Band, die richtig nach vorne geht und die aber nicht versucht, irgendjemand zu kopieren, sondern die machen einfach einen eigenen Sound, der ein bisschen oldschool ist, der sich nicht irgendwie anbiedern will, ganz hervorragend, gefällt mir sehr gut. Die Lokalmatadore, da kenne ich nur den Fisch von persönlich, der aber wirklich auch ein extrem feiner Kerl ist, der immer auf der Butterfahrt irgendwie dabei ist und der auf der Ausstellung zu meinem ersten Buch, zu Yesterday's Kids in Münster auch als El Fisch live gespielt hat. Das war auch ein sehr, sehr cooler Auftritt und auch Fisch und Oldrick, was er jetzt macht, habe ich letztes Jahr für ein Konzert nach Münster geholt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann sind da so Bands wie Slime, mit denen ich auch irgendwie immer Kontakt hatte, darüber auch, dass das Elf in meinem ersten Buch auch drin ist, in Yesterday's Kids, aber auch einfach, weil ich ganz oft seit der Reunion, aber auch da war ich alt genug, um sie einmal vor der Reunion zu sehen, aber ganz oft, wenn sie in der Nähe waren, auch ihre Konzerte besucht habe, sie fotografiert habe, was sich dann auch gelohnt hat, denn ich finde die Fotoauswahl von Slime, die gefällt mir auch wirklich gut. Aggressive aus dem Ruhrgebiet, so große Fresse, oi. Für sowas habe ich echt was über. Vor allem so, wie die Jungs es rüberbringen. Ganz, ganz entspannte Leute. Entspannte Leute mit einer großen Fresse, könnte man sagen. Das mag ich doch sehr. Und die würde ich auch sagen, also ich habe nicht wahnsinnig viele Konzerte von denen fotografiert, aber 4 oder 5 sind es schon. Und ich hoffe so ein bisschen, dass sie im Sommer mal nach Münster kommen, dass wir mal wieder zusammen was machen können. Die sind wirklich eine feine Truppe. Andere Bands, oder die Razors, da habe ich auch schon seit 2014, haben sie in Bochum im Vageni gespielt. Da war ich bei ihnen. Dann haben wir sie, glaube ich, 3-mal nach Münster geholt für Konzerte. Dann habe ich sie im Dezember 2018 besucht, auf ihrem Heimspiel, das sie immer kurz vor Silvester haben. Das sind alles Wahnsinnskonzerte, eine Megaband. Und es ist so geil, dass es die noch gibt. Ich meine, die sind ja halt einfach auch schon sehr, sehr lange dabei, wenn auch mit Pausen. Die Peacocks haben eigentlich noch nie nur ein annähernd uninteressantes Lied veröffentlicht. Ich finde das Gesamtwerk der Band so unglaublich geil. Und da war es auch wirklich noch so, also ich glaube, ich habe sie 2-mal fotografiert, einmal auf der Rock'n'Roll Butterfahrt und dann einmal im Monkeys in Hamburg. Und ich weiß nicht, die ganze Atmosphäre hat mir gefallen und mir gefällt auch bei den Peacocks einfach die Art, wie sie Songs schreiben. Ich finde, die ist relativ einzigartig, diese Mischung, und dass es halt so eine Band ist, die mehr oder weniger ja in diesen Rockabilly, Psychobilly-Gemisch irgendwo zu Hause ist, trotzdem sich auch sehr deutlich politisch äußert und auch sonst stark äußert. Also die Texte von den Peacocks gefallen mir extrem gut. Das ist immer so eine Sichtweise auf manche Dinge dabei, die ich total spannend finde. Older Than Punk, ganz hervorragendes Ding. I'm Not Around ist auch ganz, ganz großartig, aber auch bei den neuen Sachen. Und da kommen oft so Themen auf, die man jetzt nicht unbedingt in einen Rock'n'Roll-Song packen würde. Die Jungs machen es trotzdem und ich bin begeistert. Gut, jetzt will ich nicht alle Bands aufzählen. Dann kann man noch Sona 84 nennen aus Argentinien, die wir auch schon veranstaltet haben, die auch auf der Butterfahrt waren, die letztes Jahr kommen wollten. Wir hatten alles schon organisiert, die ich wirklich auch zu Freunden zähle und die wahnsinnig viel auf sich nehmen und wahnsinnig große Kosten auf sich nehmen, um dann in Deutschland zu spielen. Und dann auch in kleinen Läden, im Zweifel vor jetzt immer noch wenig Zuschauern. Das ist auch viel Herzblut dabei, denn das sind alles auch Menschen, die sehr gute Jobs haben. Das ist auch bei vielen Bands dann so. Das ist dann wirklich Hobby. Es geht nicht darum, damit Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, berühmt zu werden. Es geht wirklich darum, einfach Spaß zu haben und mit der Musik was zu transportieren. Das finde ich total großartig. Naja gut, das jetzt mal dazu. Also die Bilder sind zwischen den Jahren 2012 und 2020 wirklich entstanden. Alles andere ist halt quasi, also das Layout und so ist ab April 2020 angelaufen. Mit dem Gedanken, das Buch, glaube ich, im August zu veröffentlichen, und dann bin ich aber auch mit der angehenden Corona-Krise in eine Art schöpferische Krise gefallen. Schöpferische Krise ist dann eher ein nettes Wort dafür, dass ich einfach irgendwie stinkfaul wurde und mich mit diesem Buch nicht beschäftigen konnte, weil das Buch ja auch nicht mehr so meiner Realität entsprach. Konzerte gab es ja nicht mehr. Und das endete dann erst so im Juli, dass ich dann mal so richtig Gas geben musste. Aber man muss ganz klar sagen, dass wenn die Layouterin Linda und die Lektorin Gabi, wenn die nicht mir immer wieder geschrieben hätten, jetzt gib mal Gas, mach mal, Tim, dann wäre das Buch wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig. Da bin ich den beiden sehr dankbar. Sowieso, weil sie auch einen ganz hervorragenden Job gemacht haben. Und weil das auch wirklich notwendig ist, also weder designmäßig habe ich wirklich einen Plan, und was das Lektorat angeht, hat Gabi wirklich Wahnsinnsarbeit geleistet. Es ist total kompliziert, glaube ich, Interviews, die aus dem Englischen sind, im Deutschen noch zu lektorieren. Da habe ich großen Respekt vor. Sie hat da wirklich einen sehr, sehr hervorragenden, hat da wirklich einen hervorragenden Job gemacht. So. Also, dann sind wir im Dezember 2020. Ich musste, ich sehe gerade der letzte Termin, wunderbar. Wir sind nicht im Dezember, wir sind erstmal im September, am 21. September habe ich den letzten Beitrag geleistet und das war das Vorwort. Das hat mich auch viel Kraft gekostet. Ich wollte da schöne und große Worte finden, um zu sagen, was mir das alles bedeutet und auch was es mir Musik bedeutet, warum mir das so wichtig ist. Denn ich glaube, klar, wenn man ein Buch macht oder man veröffentlicht ein Album, dann ist das einfach auch so ein bisschen einfach eine Präsentation von einem selber. Aber mir ging es auch an diesen Stellen immer darum, dass man so ein bisschen zeigt, was man toll findet. In allen Büchern ist das so. Also ich finde diese Leute, die großartig, die in Yesterday's Kids, die diesen Weg quasi erstmal bereitet haben, den ich dann und andere betreten konnten, ne? So wie ich als Bauernpunk, der irgendwo vom Land kam und dann irgendwie nicht mehr so viel Sorge haben musste, täglich aufs Maul zu kriegen. Musste man immer noch bis zum gewissen Grad, aber nicht mehr so stark, wie das andere Leute mussten in den 80ern und in den 70ern. Und auch bei More Than Fashion, diese großartigen Kutten. Ich war immer relativ faul und hatte nur so eine Lederjacke, die auf 2 Meter Entfernung schon nur noch auch noch wie eine billige Bomberjacke aussah. Ich war trotzdem stolz drauf. Was andere Leute aber in dem Buch präsentieren, was sie damit machen und auch mit wie viel Inbrunst sie das machen, das ist noch was ganz anderes. Das ist wirklich speziell. Kommen wir zu Hit the Stage, kommen wir zu Bands, kommen wir zu Musik. Ich sammle CDs, seit ich, weiß ich nicht, 11 bin, glaube ich. Da hat das so angefangen und mit 15 hat das dann zu Schallplatten gewechselt. Da habe ich dann auch einen Großteil meiner CDs wieder verkauft, weil mir das dann nichts mehr bedeutet hat. Und es ist auch bis jetzt so für mich geblieben. Ich habe sehr wenig CDs, nur wenn ich Stücke unbedingt haben möchte und es auf absehbare Zeit es nicht auf Vinyl gibt, dann greife ich auf die CD zurück. Das passiert aber sehr, sehr selten. So, aber dieser Punkt, dieses Schallplattensammeln jetzt seit 25 oder schon 26 Jahren fast zum Zeitpunkt, an dem ich das Vorwort geschrieben habe. Und dieses, dass man in einen Plattenladen geht, dieses Gefühl, man legt eine Platte auf und man hört rein und dieses Lied spricht so sehr, wie will man das sagen, dieses Lied bedeutet einem plötzlich so viel. Es gibt so Lieder, die ich höre aus allen möglichen Genres, die mir auf einmal total nahe gehen. Ich kann das gar nicht sagen, warum. Da kann man das fast nachempfinden, was der singt. Vor 5 Jahren oder so war das zum Beispiel Hey Laura von Gregory Porter. Das ist so ein Jazz-Soul-Song. Den werden jetzt nicht viele Leute sagen, oh ja, erinnere ich mich dran. Aber was für ein großartiger Song. Ich glaube, den konnte ich monatelang am Stück hören. Die Platte ist wirklich rund gelaufen. Wahnsinnig tolles Lied. Und es gibt noch sehr viel mehr Sachen. Dann auch nicht nur so soulige Sachen, auch im Punk-Bereich. Es gibt so wahnsinnig viele Lieder. Und wie gesagt, dieser Moment, man geht in den Plattenladen, man nimmt sich 5 Platten, setzt den Kopfhörer auf, hört rein und dann findet man genau diese eine Platte, die man vielleicht nicht gesucht hat, aber die man jetzt braucht, die jetzt genau einem das gibt. Und dann geht man nach Hause und man ist total stolz. Das ist so ein Wahnsinnsding. So ein bisschen ist es ja so, dass heutzutage man natürlich auch Musik mehr übers Internet entdeckt. Das ist dieser Plattenladen als Treffpunkt mit allem, der ist ein bisschen weg. Aber trotzdem, wenn ich Zeit habe und ich bin in Münster, dann fahre ich auch nach Münster, dann fahre ich zu Green Hell und gucke einfach durch, lass mir ein paar Empfehlungen geben. Wenn ich in Hamburg bin, dann fahre ich zu Fishcop Records, aber auch noch zu ein paar anderen Läden. Wenn ich in Berlin bin, dann fahre ich oft zu Cortex, denn da ist Jens. Und Jens hat immer gute Tipps für mich. Und da bin ich einfach gerne. Und dann stehe ich auch da und fachsimple für ein paar Stunden. Auch die Gefahr hin, dass die Leute sagen, was will der Wichser hier wieder? Das muss man halt riskieren. Aber das ist halt so. Die Leute in den Plattenläden, die wissen halt, sie sind ein bisschen wie Psychologen oder wie Kneipiers, die dann abends da sitzen und die Besoffenen erzählen denen halt noch, was in ihrem Leben schief geht und sie müssen zuhören, weil sie halt erst in 2 Stunden zumachen können. Genauso ist das bei den Plattenläden und mir. Und ich entschuldige mich bei allen, die ich da jemals vollgelabert und genervt habe, möchte aber zeitgleich sagen, ich bereue nichts. So, aber diese Gedanken, die ich ja jetzt auch hier nur sparsam erzähle, die jetzt mit deutlich schöneren Worten und Phrasen aufgebessert werden könnten, all diese Dinge, die wollte ich irgendwie ins Vorwort packen. Das hat nur bedingt funktioniert. Trotzdem finde ich ein paar Sachen schön daran und möchte diesen Aufruf, den ich da gestartet habe, nämlich, dass wir nicht mehr auf Spotify vertrauen, sondern dass wir den Künstlern weiterhin ihre Platten auch abkaufen, da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Das ist wichtig, wenn man das erhalten möchte. Wenn einem das natürlich egal ist, wenn ihr sagt, ich will nur die Musik hören und ich will nicht auf Konzerte und mir ist das auch scheißegal, wie es den Künstlern dann geht, dann hört weiter Spotify. Und ich meine, wie gesagt, wenn ihr keine Kohle habt, dann gehe ich ja auch nicht hin und sage, jetzt müsst ihr aber kaufen. Aber die Frage, die ich mir stelle, halt kulturell ist immer so, wenn man halt keine Kohle hat, dann kann man halt vielleicht auch nicht alles hören. Dann ist vielleicht einfach, also Spotify ist vielleicht einfach eine scheiß Lösung für diese Gesellschaft. Denn das so funktioniert es nicht. Und das war früher ganz normal. Ich meine, wenn man eine Platte haben wollte und man hatte die Kohle nicht, dann war das halt so. Vielleicht hat man jemanden gefunden, der einem eine Kassette davon aufnahm. Das war dann ein Weg, dahin zu kommen. Oder dann später, wer die CD gebrannt hat. Keine Ahnung. War aber auch ein Weg, mit dem man jetzt nicht unbedingt die Künstler unterstützt hat. Man tut es aber ganz sicher auch nicht durch Spotify. Und ich würde mir das halt wünschen, dass die Leute, die es könnten, die sich leisten könnten, das auch machen. Und dass Musik uns dann halt wieder mehr wert ist als 0,4 Cent pro Stream. Müsst ihr mal überlegen, wie lange ihr da streamen müsst, bis irgendjemand überhaupt mal ein paar Euro über hat. Ne? Das macht keinen Sinn. So. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ob generell an Musik und Kunst Geld verdient werden muss. Aber wenn man das unterstützt, wenn man das mag, wenn man eine Band wirklich gut findet, dann sollte man schon überlegen, dass man sich so eine Platte auch mal holt. Denn sonst können viele Bands ja auf dem Level nicht mehr arbeiten. Wenn man nebenbei noch sehr viel tun muss, dann werden sich die Outputs ändern, dann wird es weniger Konzerte geben. Und dann wird sich das ganze Kultursystem auf Dauer ändern. Das Kultursystem so, wie es jetzt super ist, das will ich überhaupt nicht kommentieren. Ich will nur sagen, dann ändert sich einiges und ich plädiere schon dafür, dass wenn einem Musik was wert ist, dass man es dann auch so ein bisschen finanziell ausdrückt, sofern das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann ist das halt so. Fertig. Das Ganze bezieht sich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich auf meine Bücher. A, ist die Gewinnspanne bei Büchern nochmal deutlich geringer, als sie bei Schallplatten ist. Zweitens geht es mir wirklich nicht darum, damit Geld zu verdienen. Habe ich bis jetzt auch nicht. Mit keinem der Bücher. Aber ich finde es toll, dass andere Leute das machen können. Dass es Autoren da draußen gibt, die davon leben können, die für ihr großes Talent, das sie haben. Ich rede nicht über mich. Ich habe nur ein kleines Buch mit Interviews und ein paar Fotos gemacht. Dass sie davon leben können. Das finde ich eine tolle Sache. Das finde ich auch für die Gesellschaft bereichernd. Und das unterstütze ich auch gerne. Naja gut, jetzt habe ich hier fast eine halbe Stunde am Stück gelabert. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, wo ich mal einen Gast einlade. Jemand, der in irgendeiner Form an der Produktion des Buches beteiligt war. Aber dafür müssen sich das erstmal mehr als 2 Leute anhören. Und so groß sind die Chancen dafür ja auch nicht. Wenn das jetzt wirklich jemand zu Ende gehört hat, dann möchte ich Danke sagen dafür. Schreibt mich an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wie immer, könnt mich beleidigen, könnt mich bejubeln, macht was ihr wollt. Aber Kontakt ist mir wichtig. Vielen Dank und adios.